Und ihr dürft in der Zwischenzeit gerne eure Bibeln aufschlagen. Zu 2. Korinther, Kapitel 13. Oder in der App mitschauen, wie auch immer ihr das macht. Und das ist heute die letzte Predigt aus unserer Reihe durch den 2. Korintherbrief, die wir letztes Jahr schon angefangen haben. Und ein Vers, der mich besonders berührt oder bewegt hat aus dieser Reihe, der kam im letzten Abschnitt vor, in Kapitel 12, wo Paulus Folgendes geschrieben hat, in Kapitel 12, Vers 15. Er sagt zu der Gemeinde in Korinth diesen Satz hier: Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen, sollte ich auch, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch jetzt an diesen einen Vers erinnern könnt aus der letzten Predigt aus dieser Reihe, aber ich habe das einen herzzerreißenden Vers gefunden. Oder? Also, wenn man sich da ein bisschen reindenkt. Weil dieser Vers beschreibt die Tatsache, dass Paulus die Gemeinde in Korinth wirklich geliebt hat. Und er hat sich so eingesetzt für sie. Er hat sich geopfert für ihre Seelen. Und all sein Einsatz und all seine Liebe wurde aber zunehmend mit Ablehnung beantwortet. Das tut echt weh, wenn man den 2. Korintherbrief mal mit Gefühl liest. Und das muss hart sein, oder? Wenn du jemanden liebst und dich investierst und dich opferst und die Antwort ist Ablehnung, ich weiß nicht, ob es einen größeren Schmerz gibt, den man empfinden kann. Aufopferung und Liebe und als Antwort Ablehnung. Und diese Ablehnung von Paulus, die hatte zwei Gründe. Es gibt zwei Dinge, warum die Korinther den Paulus am liebsten ihm den Laufpass gegeben hätten. Erstens, weil die Korinther viel beeindruckter waren von den sogenannten selbsternannten Superaposteln, die da auch herumschwirrten in der frühen Gemeinde und einfach mit ihrem Reichtum und mit ihrem prahlerischen Auftreten angegeben haben, dass der Paulus daneben einfach ziemlich schwach ausgesehen hat. Und den Korinthern, den hat das voll getaugt. Die sind voll darauf abgefahren. Und der Apostel Paulus, der sie als Gemeinde gepflanzt hat, kann man sagen, sah dagegen einfach schwach aus. Und der zweite Grund, warum die Korinther sich ernsthaft überlegt haben, Paulus die Freundschaft zu kündigen als Apostel, war einfach die, dass der Paulus einfach ganz ehrlich die Probleme in der Korinther Gemeinde auch angesprochen hat. Der Paulus, der hat sich das getraut, der Gemeinde zu sagen, was schiefläuft. Aber manchmal will sich eine Gemeinde einfach nichts sagen lassen. Das gibt's. Nicht jede Gemeinde kann gut mit Kritik umgehen. Nicht jede Gemeinde kann Kritik annehmen. Manche Gemeinden wollen einfach nicht dazulernen. Der Paulus hat sich jedenfalls ganz schön viel anhören müssen und trotzdem kämpft er um die Liebe der Korinther, um die Heiligung der Gemeinde. Er sagt zum Beispiel in Kapitel 11, Vers 2 auch: Ich werbe so eifernd wie Gott um euch. ihr seid mir so wichtig. Denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus versprochen. Paulus wollte sie einfach für Jesus gewinnen und vorbereiten, wie wenn sich eine Braut für ihren Bräutigam vorbereitet. Das ist, was der Paulus wollte. Der Paulus selber wollte nicht wichtig sein. Er liebte die Gemeinde, so wie Jesus sie geliebt hat. Und wir wissen, und das fuchst mich am meisten an der ganzen Sache, wir wissen bis heute nicht, wie das Ganze am Ende zwischen Paulus und den Korinthern wirklich ausgegangen ist. Das ist der letzte Brief, den wir von ihm an sie haben. Ich weiß nicht, ob die Korinther sich von Paulus am Ende abgewendet haben oder ob sie seine Liebe und Hingabe wirklich erwidert haben bis zuletzt. Aber wir wissen, ich will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich auch, also egal ob ich mehr von euch geliebt werde oder weniger. Volles Drama, oder? Wenn man so drüber nachdenkt. Herzzerreißend. Und jetzt würde aber Paulus sie noch einmal besuchen kommen. Das kündigt er mit diesem Brief hier an. Und der Paulus, der hat, was diesen Besuch betrifft, echt Bauchweh. Das wird ein schwieriger Besuch. Und am Ende von Kapitel 12 haben wir das auch schon gehört in der letzten Predigt. Da sagt der Paulus ganz ehrlich: Ich fürchte, ihr Lieben, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so vorfinden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht und so weiter und so fort, sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele. Herr Paulus hat wirklich Bauchweh. Wie wird es? Wenn ich trauern muss über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben, wenn da einfach überhaupt Gäcker, offenes Euch, für Paulus ihren Glaubensvater, kann man sagen. Der Paulus hat Bauchweh, was sein nächster Besuch betrifft. Dies ist das dritte Mal, jetzt in Kapitel 13, Vers 1, unser Kapitel heute Morgen, dass ich zu euch komme. Wie wird jetzt Paulus vorgehen, wenn er die Gemeinde besucht? Was wird er tun, wenn er zu ihnen kommt? Spannend, oder? Und er kündigt an, was er tun wird, in diesem Brief, in diesem letzten Kapitel. Aber zuerst eine Frage an dich: Was würdest du tun? Da ist eine Gemeinde, die offensichtlich Probleme hat und ihr Fehlverhalten nicht ändern will, die, egal wie viel Liebe du hineingießt, es kommt immer mehr Ablehnung zurück. Was würdest du tun? Was wird Paulus tun? Ja, der Paulus, der könnte doch endlich den Korinthern mal richtig Gas geben, oder? Denen mal so richtig einheizen. So mal ganz anständig die Leviten lesen, als Autorität, die er hat als Apostel. Das könnte der Paulus tun. Er könnte sie klein machen. Er könnte machen, dass ihnen die Ohren wackeln. Er könnte so reden, dass sie nie wieder seine Autorität als Apostel Jesu in Zweifel ziehen. Das könnte Paulus tun. Frommen Druck aufbauen. Das funktioniert super in Gemeinden. Das hat bei den Pharisäern damals schon ganz gut geklappt, oder? Und bei den Schriftgelehrten. Das funktioniert prächtig. Frömmlerischen Druck aufbauen. Ordentlich Schuldgefühle schüren. Scham kreieren, die Leute gefügig und hörig macht. Das ist schon in den größten und besten Gemeinden vorgekommen. Man zwingt den Leuten ein anständiges Glaubensleben auf. Und dann tut man so, als wäre das alles aus Liebe zu Jesus. Das könnte Paulus tun. Oder Paulus könnte tun, was Jesus selbst tun würde. Was würde Jesus tun? Wie spricht Jesus in unser Leben hinein? Was ist Jesu Botschaft an uns Christen, an uns Gemeindeleute, die genauso Korrektur nötig haben, oder? Sind wir uns ehrlich? Machen wir uns nichts vor. Wer von uns hat keine Korrektur nötig? Ich sage jetzt nicht, der werfe den ersten Stein. Aber darauf läuft es hinaus, oder? Wir stolpern doch auch durch unser Christenleben, wenn wir ganz ehrlich sind. Immer wieder mal mehr oder weniger. Und der Paulus und Jesus lieben die Gemeinde. Wie sieht das jetzt also aus, wenn man die Gemeinde liebt? Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt, wenn wir in diesen Text hineinschauen, der dein lebendiges Wort ist, dass du unsere Herzen sehend machst, fühlend machst, hörend machst, damit wir dich, Jesus, sehen und erkennen, wie du es meinst mit uns. Lass uns lernen. Amen. Also schauen wir uns das an, was Paulus tut. Ein schwerer Besuch steht bevor. Paulus sagt den Korinthern vorab, was er tun wird. Und das Erste, das Paulus ihnen sagt, ist, dass er sie nicht schonen wird. Super Start, oder? Schau, Vers 1. Dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch Zweier- und Dreierzeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Und Paulus zitiert hier aus 5. Mose 19 eine Stelle, wo es um die Anklage von Fehlverhalten geht unter Gottes Volk. Und mit diesem Zitat stellt Paulus unmissverständlich klar, dass er nichts unter den Teppich kehren wird, was angesprochen gehört. Er wird das Fehlverhalten der Korinther nicht einfach ignorieren. Und dann sagt er das auch deutlich in Vers 2: Ich habe es im Voraus gesagt. Und ich sage es im Voraus, wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Puh, das klingt schon streng. Es ist nicht das erste Mal, dass Paulus schwierige Dinge ansprechen muss bei den Korinthern, und er wird es diesmal auch wieder tun. Und die Versuchung ist sicher da, oder? Also, wir kennen es ja, oder? Die Versuchung ist da, manchmal, und irgendwie können wir das alle nachvollziehen in unseren Beziehungen und Gemeinschaften, dass wir Dinge unter den Teppich kehren wollen, weil man will ja eine Beziehung nicht überstrapazieren, oder? Ich sage lieber nix, weil das könnte unsere Beziehung zu stark belasten. Der Paulus, der sieht keine Option, über ihr Fehlverhalten einfach zu schweigen. Ich werde nicht schonen. Und er tut das deswegen, weil Jesus das auch nicht würde. Schau mal Vers 3. Ich schone euch nicht, weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus, dass Jesus durch mich redet. Mit anderen Worten, der Paulus will ihnen sagen, was auch Jesus zu sagen hätte. Paulus wird sie nicht schonen, weil Jesus das auch nicht würde. Jesus hat selber auch nie etwas unter den Teppich gekehrt, oder? Nie. Er hat Fehlverhalten auch angesprochen, nur eben nicht wie die Pharisäer oder die Schriftgelehrten oder herzlose Gemeindeleiter oder heuchlerische Superchristen. Jesus hat das anders gemacht. Jesus hat der Frau am Brunnen in Johannes 4 ganz sanft die Finger in die Wunden gelegt, als er sie fragte, wo ist dein Mann? Und das hat wehgetan. Jesus hat ganz genau gewusst, dass sie diesbezüglich, diese Frau, eine sehr belastete Vergangenheit hat. Jesus hat das genau gewusst. Er legt den Finger in ihre Wunden, aber nicht, um ihr weh zu tun. Nicht, um sie zu verurteilen, sondern um sie zu heilen, oder? Mit dem Wasser des Lebens, das er ihr in diesem Moment an diesem Brunnen angeboten hat. Es stimmt, Jesus kehrt auch nichts unter den Teppich. Er spricht Dinge an, aber er tut es, um sie zu heilen. Und das ist der Unterschied, oder? Ob mir jemand mein Fehlverhalten vor die Nase baumeln lässt, zum mich heilen, mir helfen, oder zu mir einfach zu sagen, wie furchtbar ich bin. Das ist ein Unterschied, oder? Und Freunde, wenn Jesus Dinge anspricht, um sie zu heilen, das ist doch das Evangelium, oder? Das ist das Evangelium. Das ist, was uns Christen ausmacht. Nicht, dass Jesus Fehlverhalten anspricht, um uns fertig zu machen, sondern damit wir es am Kreuz loswerden können, wo Jesus für uns gestorben ist. Das bedeutet Evangelium. Das bedeutet Fehlverhalten nicht unter den Teppich zu kehren, weil wenn wir es unter den Teppich kehren, dann wird es nie gut, dann wird es nie heil. Am Kreuz wird es heil. Der Paulus sagt, ihr wollt einen Beweis, dass Christus durch mich redet? Also, dann werde ich euch nicht schonen, indem ich Dinge unter den Teppich kehre. Sondern ich werde sagen, was Jesus auch zu sagen hätte. Nicht um euch fertig zu machen, sondern um das zu tun, was Jesus gekommen ist zu tun, um Heiligung, Heilung, Vergebung zu bringen. Und ihr Lieben, darin liegt die Kraft Jesu in unserem Leben. Der, so fährt Paulus fort, euch gegenüber nicht schwach ist. Jesus ist nicht schwach. Er ist stark genug für alles, was Heilung braucht. In unserem Leben, was schief geht, die Fehlverhalten, mit denen wir kämpfen. Er ist mächtig unter euch. Ich kann euch die Leviten lesen, solange ich will. Das wird nichts bringen. Also sagt Paulus den Korinthern, nicht ich euch. Das Evangelium von Jesus ist mächtig und verändert. Denn, Vers 4, wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, Jesus, so lebt er aus der Kraft Gottes. So sind auch wir, und damit meint Paulus sich und seine Mitarbeiter, zwar schwach in ihm, wir schauen nicht nach viel aus, okay, aber wir werden mit ihm leben, aus der Kraft Gottes. Und jetzt kommt ein wunderbares Ende für den Satz. Ein wunderbares Ende für den Satz. Für euch. Mit anderen Worten, Jesus lebt und wir mit ihm für euch. Und das für euch können da fett in eurer Bibel anstehen. Weil wir sind für euch und nicht gegen euch. Wir sind für euch und nicht gegen euch. Und wir Christen, wir sind ja richtig gut darin, mit dem Finger auf das Fehlverhalten von anderen zu zeigen. Das können wir richtig gut, weil das fällt uns sofort auf, oder? Wir kennen ja die Bibel. Und wir tun das im Namen von Jüngerschaft und Bibeltreue und Seelsorge oder wie auch immer wir das nennen. Wie hast du das erlebt? Hast du das jemals erlebt, dass jemand mit dem Finger auf dein Fehlverhalten gezeigt hat und dabei aber nicht für dich war, sondern gegen dich. Wie hat sich das angefühlt für dich? Wie war das für dich? Hast du dabei gespürt, dass Jesus für dich ist? Oder hast du dir gedacht, es fühlt sich an, als wäre Jesus gegen mich? Jesus ist für dich. Und das weißt du, weil Jesus das am Kreuz bewiesen hat, oder? Sonst hätte er sich für dich nicht kreuzigen lassen. Jesus ist für dich. Und ich möchte, dass du das ganz fest in dein Herz hineinlässt, dass Jesus für dich ist und nicht gegen dich. Und ja, ich gebe zu, das tut weh, wenn jemand seine Finger in Wunden gelegt bekommt. Oder halt jemandes Finger. Oder das tut weh. Aber es ist nötig zur Heilung. Ich habe mich mal beim Heimwerkeln mit einem öligen und schmutzigen Messer in drei Finger gleichzeitig geschnitten. Schwupp, so richtig. Und ich musste in die Ambulanz. Ich habe richtig stark geblutet. Boah. Und da war eine junge Ärztin. Und die Ärztin sagte mir, Herr Bohn, da müssten wir tief in die Wunde rein und den ganzen Dreck rausholen. Und ich habe mir gedacht, ah weh. Hey, und das hat ewig gedauert. Das hat so weh da. Fast schon nicht geweint. Wenn es nicht der junge Ärztin gewesen wäre. Die hat ihre Finger oder was auch immer es war, in meine Wunden hineingelegt. Das hat so weh da, aber es war so wichtig. Weil wenn das zugeht und es ist nicht sauber, dann kriege ich irrsinnige Probleme. Sie hat all den Schmutz rausgenommen, mit großer Sorgfalt und mit großer Hingabe, das kann ich behaupten, damit ich heilen kann. Und das ist, warum und wie mir Fehlverhalten ansprechen, wenn überhaupt. Und die Person muss spüren, du bist für sie, bevor du den Schnabel aufmachst und irgendwas kritisierst. Weil das ist, wie der Paulus das macht. Manchmal tut es Jesus selber, indem er uns begegnet, ganz überraschend. Dann merken wir plötzlich, wie er seinen Finger in unsere Wunden legt. Und manchmal gebraucht er auch einen Paulus oder einen Menschen für dich. Ein Mensch, der für dich ist und nicht gegen dich. Und dich zu schonen, wäre in dem Moment kein Gefallen, oder? Und es tut mir von Herzen leid, wenn du Christen erlebt hast, die nicht für die waren, sondern gegen die. Es tut mir wirklich von Herzen leid. Das ist nicht, wie das ist. Der Paulus möchte, dass die Korinther das Evangelium erleben. Nur darum will er nichts unter den Teppich kehren. Er liebt die Gemeinde. Er ist für sie so, wie Jesus für sie ist. Und mein 20-Minuten-Timer ist um. Und ich habe der Renate versprochen, dass ich nicht überziehe. Der Paulus sagt noch ein paar coole Dinge in den folgenden Versen ab Vers 5. Er sagt zum Beispiel, prüft euch. Oder? Er entlässt die Korinther in eine Eigenverantwortung. Er spricht ihre Würde an als Menschen. Als Leute, die sich zu Jesus bekannt haben und sagt, prüf dich selber. Ich muss nicht alles schlucken, was irgendjemand daher redet. Ich prüfe mich. Und der Paulus sagt dann in Vers 7, wir beten für euch, dass ihr nichts Böses tut, aber nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut. Dann Paulus ist es lieber, die Korinther sagen schon mal, Paulus, du hast das viel schlimmer vorgestellt, als es ist mit uns. Und der Paulus wird sagen, boah, ich bin froh, dass ich Falschgelehrer bin. Denn Paulus geht es nicht darum, richtig zu liegen, sondern dass es ihnen gut geht. Er sagt in Vers 9, das blende ich jetzt trotzdem ein, wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, er meint sich und seine Apostelkollegen, die ihm helfen, ihr aber stark seid. Er freut sich für sie, wenn es gut läuft. Er kommt lieber, sie zum Loben als zum Tadeln. Vers 10, darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss. Dann Paulus Gott sei Dank, dass er schimpfen kann. Manche Christen freuen sich, wenn sie daran schimpfen können. Das ist nicht wie Jesus ist. Zum Erbauen. Und im Übrigen schreibt er jetzt am Schluss, und so endet er den Brief. Jetzt hörst du, wie das klingt. Das klingt doch positiv und wohlwollend, oder? Im Übrigen, ihr Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermahnen. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Das klingt doch wohlwollend, oder nicht? Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Das nehmen wir mal demnächst in unsere Statuten auf. Nein, vielleicht auch nicht. Es grüßen euch alle. Ihr merkt den Ton, oder? Der Ton ist wohlwollend, positiv, liebevoll. Und zum Schluss der Segen, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wie klingt das? Ich hoffe, dass das, was der Paulus da zeigt, dass weil Jesus für uns ist, wir füreinander sind, dass das deine Welt auf den Kopf stellt. Vielleicht von Dingen, wie du das erlebt hast. Vielleicht gerade im christlichen Bereich, wo man mehr gegen dich war als für dich. Ich hoffe, dass das deine Welt auf den Kopf stellt. Dass Jesus für dich ist und nicht gegen dich. Und ich hoffe wirklich und bete, dass die CGD ein Ort ist, wo du merkst, dass Gott für dich ist und nicht gegen dich. Merken das die Leute, die hier reinkommen? Dass Gott für sie ist und nicht gegen sie. Gib uns Feedback, wenn es nicht so ist, bitte. Und lasst uns einfach gemeinsam zum Kreuz gehen. Such dir Menschen des Evangeliums in der Gemeinde, also Menschen des Evangeliums, die für dich sind, weil Jesus für sie ist und weil Jesus für dich ist. Und lass dich von solchen liebevoll zurechtbringen und ermahnen, wenn du das brauchst. Das ist ein Dienst. Das tut wohl, das heilt. Und von solchen, die nicht für dich, sondern gegen dich sind, von solchen brauchst du keine Kritik annehmen. Okay? Von Menschen, die nicht für dich sind, sondern gegen dich, brauchst du keine Kritik annehmen. Einfach ignorieren. Lass uns beten, dass so wie Jesus für uns ist, dass wir so füreinander sind und für diese Welt. Jesus, du bist doch der Gott, der Mensch wurde und uns zeigte, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Und ich bitte dich um Vergebung, Jesus, wo wir gegeneinander waren und nicht füreinander. Im Evangelium. Und bitte schenk du Heilung, wenn wir dadurch verletzt worden sind. Bitte hilf uns, in deinem Sinne füreinander zu sein, damit du sichtbar wirst, Jesus. Und damit unser Leben freudig verändert wird. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.